Heute Morgen bin ich bereits in einem Gespräch gewesen, wo es darum ging, wo ich denn herkomme. Und ich habe dann kurz erzählt, dass der Anfahrtweg von Darmstadt nach München nicht der nächste ist. Aber mir ist dann aufgefallen, dass ich jetzt in den letzten 4 Wochen 3 Mal hier in München war und auch nächste Woche hier in der Nähe wieder bin. Und langsam kenne ich so die Autobahn und die Strecke. Und es ist nichts mehr Besonderes jetzt für mich, an der Allianz Arena vorbeizufahren, weil es immer so der Indikator ist, gleich bist du da. Bei ADRA bin ich tätig seit 8 Jahren. Und warum ich heute hier bin, hat folgenden Grund. Vielleicht kennt ihr das, es gibt immer sehr viel zu lesen über die Aktivitäten, die wir in unserem Netzwerk als Adventgemeinde so unternehmen. Wenn man Adventisten heute nachschlägt oder andere Zeitschriften, ob das von Marienhöhe, Friedensau, vom Hope Channel Informationen oder wo auch immer sind, dann geht es mir persönlich immer so, dass ich gar nicht mehr dazu komme, alles zu lesen, bis die nächste Ausgabe da ist. Vielleicht könnt ihr das verstehen, vielleicht geht es euch auch ähnlich. Vielleicht sagt man auch gut, das eine oder andere muss ich nicht wissen, aber manchmal ist es vielleicht auch die Menge, die uns dazu bringt, nicht zu lesen. Und wir haben uns gedacht bei ADRA, vielleicht ist es eine Möglichkeit, auch über die Arbeit, die wir tun, und es ist letztendlich eine adventistische Institution, deswegen denke ich, geht es uns Gemeindeglieder auch alle etwas an, was dort passiert, was dort gemacht wird, wie wir darüber Auskunft geben können. Und seitdem haben wir verstärkt ADRA-Tage auch wieder ins Leben gerufen und wir versuchen, an jedem Wochenende 1 bis 2 Gemeinden zu bedienen. Das ist nicht einfach, das ist auch nicht immer möglich, diesen Schnitt zu halten. Aber wenn man sich überlegt, dass wir bei 500 knapp 80 Gemeinden in Deutschland es vielleicht schaffen, im Jahr 60, 70 Veranstaltungen durchzuführen, kann es durchaus sein, dass der nächste ADRA-Mitarbeiter im Schnitt vielleicht in 8, 9 Jahren erst wieder bei euch ist. Vielleicht deswegen nochmal die Einladung an der Stelle, nutzt das Angebot aufgrund der Rarität, die da heute stattfindet. Wie gesagt, wir würden aber auch gern mehr, wenn wir das Personal dafür hätten. Als ADRA-Mitarbeiter passiert es natürlich auch das eine oder andere Mal, dass wir auf Projektreisen gehen. Und so war es erst vor kurzer Zeit so, dass ich in Sri Lanka war und dort ein Projekt besuchte in der Stadt Kandy. Kandy ist mit ungefähr 120.000 Einwohnern eine der größeren Städte des Landes. Und als wir dort durchgefahren sind, haben uns die Mitarbeiter von ADRA, die örtlich dort tätig sind, folgende Geschichte erzählt. Es ging aus der Geschichte nicht ganz so klar hervor, weil mich die Frage erst später bewegt hat, warum diese Geschichte so passiert ist. Aber vermutlich waren es wohl insgesamt die Situation, dass vielleicht Sparmaßnahmen sich auf die Motivation der dortigen Feuerwehr irgendwie ausgewirkt hatten. Denn als das Nebengebäude der Feuerwehr in Kandy Feuer gefangen hat, passierte Folgendes. Die Menschen rennen schreiend aus dem Gebäude heraus, bahnen sich den Weg aus diesem flammenden Inferno und schreien natürlich nach drüben zur Feuerwehr und rufen um Hilfe. Aber die Feuerwehr selbst rückt nicht aus. Sie konzentriert sich allenfalls darauf, dass das Feuer nicht auf das eigene Gebäude übergreift. Wenn man sich mal so in die Lage der leidtragenden Hausbewohner hineinversetzt, in welche Stresssituation sie ausgesetzt sind, wie sie eben genau diese Hilferufe zur Feuerwehr senden und nichts passiert, dann kam mir in dem Moment die Frage, und vielleicht geht es euch auch so, waren das wirklich Feuerwehrleute, die sich hier im Nebenhaus befunden haben? Naja gut, vielleicht war die Motivation nicht da. Vielleicht hatten sie auch Angst vor dem Feuer. Das kann schon mitunter mal passieren, denn nicht überall ist der Dienst in dieser Qualifikation so ausgeprägt und ausgebildet, wie das vielleicht bei uns in Deutschland oder in anderen Ländern ist. Hier kann es durchaus sein, dass auch mal schnell durch einen Jobwechsel ein völlig neues Feuerwehrteam formiert wird und vielleicht dann der Respekt vor so einem nahenden Feuer vielleicht auch sehr groß ist. Aber wie auch immer, weckte mich dann immer wieder das Gefühl aus dieser Geschichte heraus, wenn ich doch mich Feuerwehrmann bezeichne, muss ich doch irgendwas tun. Ich muss doch irgendwie Einsatz zeigen. Und als ich mich dann tagsüber immer wieder mit dieser Geschichte beschäftigte, kam mir doch der Gedanke, was ist eigentlich mit mir in meinem Leben? Brennt es da nicht auch manchmal in der Nachbarschaft und irgendwie kann ich den Mut nicht aufbringen, auszurücken und Hilfe zu leisten? Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn ihr in der Nachbarschaft Kinder schreien hört. Geht ihr dann jedes Mal diesen Geräuschen nach und schaut, ob die gerade am Spielen sind oder ob womöglich gerade was anderes dort passiert? Oder bleibt man doch lieber zu Hause, weil man den Konflikt scheut, weil man Angst hat, vielleicht mit den Nachbarn aneinander zu geraten? Vielleicht kennt ihr auch das Gefühl, wenn ihr am Straßenrand einen Menschen seht, der den Daumen hebt. Er sieht etwas mitgenommen aus und ihr könnt irgendwie den Mut nicht aufbringen, ihn mitzunehmen. Man hört so viel, man liest so viel. Da könnte ja auch was Schlimmes passieren. Und ich kenne das aus vielen Städten und in München wird es auch so sein, ab und zu, wenn man in der Fußgängerzone läuft, wird man angesprochen von Menschen, um ein Almosen gebeten. Geht dann jedes Mal großzügig bei uns das Portemonnaie auf und wir geben etwas heraus? Oder sucht man auch manchmal nach einer Ausrede oder blickt einfach weg und tut so, als würde man die Frage nicht hören? Ich denke, die ein oder andere ähnliche Situation, wie gerade hier beschrieben, haben wir alle schon mal erlebt. Wie sich sozial einbringen. Da reden wir im Gottesdienst darüber, gerade auch das vorletzte oder das letzte Quartal, bevor wir das jetzt begonnen haben, sehr viel um soziales Engagement. Wie können wir Christsein leben? Und dann fällt es uns doch irgendwie so schwer. Dabei ist diese Frage, wie kann ich mich sozial engagieren, eine ganz wichtige. Denn gerade durch diese Frage merkt man doch, dass in uns irgendwie es grübelt und dass wir uns doch irgendwie damit auseinandersetzen und irgendwie doch auch der Wille da ist, etwas zu tun. Da wächst ein Wunsch und ich könnte hier einen beabsichtigten Taterfolg erreichen. Also wollen wir Christen sein? Wollen wir das auch leben? Oder ist es nicht manchmal einfacher, sich hinter anderen zu verstecken? Weil Schwester X oder Bruder Y, die machen ja auch nichts. Und da ist man auch manchmal sogar mit Vorurteilen schnell dabei. Manchmal fordert man sogar diejenigen auf, etwas zu tun, obwohl man vielleicht selbst nichts tut. Und wenn dann nichts bei dem anderen passiert, dann äußert man auch schnell, der kann das gar nicht, der will das gar nicht. Warum ausgerechnet die Leute hier in Kent die Feuerwehrleute werden wollten? Die haben doch gar keine Lust gehabt, Feuer zu löschen. Die haben ja scheinbar eine Feuerallergie. Wollen wir also Christen sein? Wollen wir das leben? Was für Konsequenzen hat das? Nun wisst ihr, ich glaube, wir gehen alle den Punkt so weit, dass wir sagen, Christsein schließt nicht aus, dass wir uns auch freiwillig gewissen Normen unterwerfen. Und da gehört es doch, denke ich, auch dazu, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dass wir uns den Bedürfnissen für hilfsbedürftige Menschen, den Wünschen bzw. der Verantwortung, die daraus entwächst, auch hingeben wollen. Denn im Grunde bringt es doch eigentlich nicht viel, wenn wir uns immer nur am Sabbat darüber unterhalten, was wir alles Gutes tun könnten, aber es im Alltag dann verschlossen bleibt. Erst durch die Handlung, erst durch unser christliches Leben, Ausleben dieser Theorie, wird doch unser Glaube für andere zum erfahrbaren Segen. Bringt also der Wille die Entscheidung im Alltag? In Vorbereitung auf die Predigt bin ich auf einen kurzen Bibeltext gestoßen. Es wird heute eigentlich auch nur ausschließlich darum gehen. Wer ihn mitlesen möchte, er steht im 2. Timotheus 1, Vers 7. 2. Timotheus 1, Vers 7. Ich lese nach meiner Studienbibel. Und da steht, Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der nüchternen Besonnenheit. Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der nüchternen Besonnenheit. Das heißt also, in den Situationen, wo wir in unserem alltäglichen Leben eigentlich gebraucht werden, dann kommt die Verunsicherung, etwas nicht zu tun, die Angst, wer weiß, was der damit jetzt macht oder ob es mir gut geht, die kommt nicht von Gott. Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben. Sondern Gott schenkt uns eigentlich etwas ganz anderes. Er schenkt uns hier, schön auf einzeln beschrieben, seinen Geist hier in erster Form als Geist der Kraft. Nun, ich darf mit meiner großen Tochter gerade wieder die Physik durchleben. Und ich muss euch sagen, ich bin ganz froh, dass ich das nicht machen muss. Ich habe mich immer so ein bisschen durchgewurschtelt durch Physik, aber jetzt gerade war dieses Thema Kraft dran. Ja. Ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht hier in der Predigt. Ich möchte euch jetzt nicht mit physikalischen Formeln langweilen, aber ich habe mal im Duden nachgeschlagen. Und dort steht, im Deutschen bezeichnet Kraft eine körperliche oder geistige Voraussetzung zu bestimmten Handlungen, wie zum Beispiel die Muskel oder die Geisteskraft. Und wenn man da ein bisschen weiterliest, stößt man dann unter anderem auch auf den Willen. Also hier ist dann beschrieben, dass der Wille eine Erscheinungsform des Geistes der Kraft ist oder der Geisteskraft. Und dementsprechend auch hier in unserem Text ein Ansatz, den Gott uns schenkt. Er schenkt uns aus unserem Herzen, aus unseren Gedanken heraus den Wunsch, etwas zu tun. Den Antrieb, den ersten Gang, das erste Stück Kraft. Wenn ich also an der Beziehung zu Gott arbeite, wenn ich immer wieder ihn frage und ihn auffordere, mir doch zu helfen, gerade in solchen Situationen, wo es manchmal einfacher ist, sich einfach wegzudrehen, dann erfüllt er mir diesen Wunsch und schenkt mir seinen Geist. Und wenn ich den in mir trage, dann, ja, dann habe ich auch den Wunsch, mich in seinen Dienst zu stellen. Nun, die Feuerwehr in Candy, die hat sich auch ein paar Gedanken darüber gemacht, wie man an dieser Motivation arbeiten kann. Wie man vielleicht auch Kraft aufbringen kann, seinen Dienst zu tun, denn es kam nicht gut an in der Nachbarschaft, dass sie nicht Hilfe geleistet hatten. Und vielleicht kommt es auch manchmal in unserer Nachbarschaft nicht gut an, wenn wir keine Hilfe leisten. So nach dem Motto, das ist doch der Typ, der hier mit seiner Familie immer so gut gekleidet am Samstag irgendwo wegfährt, vormittags sind die immer weg und dann kommen die immer wieder und reden so fromm und höflich, aber wenn es mal brennt, brauchst du bei denen nicht klingeln, da macht keiner auf. Die müssten doch helfen, das sind doch Christen, heißt es dann vielleicht, wenn wir nichts tun. Und wenn die als Christen heutzutage in dieser Gesellschaft, die immer mehr verroht vielleicht, niemandem mehr helfen, wer hilft denn dann noch? Das sind vielleicht Folgen und Fragen, die aufkommen. Die Nachbarn der Feuerwehr in Candy haben sich wahrscheinlich die Frage gestellt, wenn die Feuerwehr niemandem bei Feuer hilft, wer soll denn dann noch kommen und bei Feuer helfen? Und die Reaktion, die Folgen, es kann schon ganz schön frustrierend sein, wenn du in einer Nachbarschaft lebst, wo keine Feuerwehr da ist. Ja, da kann man jetzt diskutieren über Klimawandel und Erderwärmung, aber in den letzten Jahren haben auch Großbrände in Deutschland zugenommen. Und es ist noch gar nicht lange her, da brannte es bei uns im Nachbarort und 600 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Ein altes Militärgelände der Amerikaner war in Brand geraten und das Feuer hat sich sehr schnell ausgedehnt. Und es hat 3 Tage gedauert, bis die Feuerwehrleute dieses Feuer in den Griff bekommen haben. Ich glaube, wenn jetzt irgendeiner im Stadtrat oder wo auch immer auf die Idee käme, zu sagen, wir müssten mal ein bisschen sparen, lasst uns doch mal bei der Feuerwehr ein bisschen das Budget runterreißen, mal ein bisschen runterrechnen, ich glaube, da würden sich sehr viele Anwohner finden, die dagegen demonstrieren würden. Die sagen würden, das geht nicht, wir brauchen doch die Feuerwehr. Wir haben es doch gesehen, die ist wichtig für uns. Ich kenne euch nicht, deswegen stelle ich diese Frage mal objektiv. Vielleicht nehmt ihr sie mit nach Hause. Was würde denn passieren, wenn eure Gemeinde heute schließen würde? Wie viele Menschen aus eurer Nachbarschaft würden kommen und sagen, hey, die müssen wir zurückholen, die Adventisten brauchen wir hier. Wo sind eure sozialen Engagements für die Region hier? Wie wirkt sich eure Anwesenheit oder Abwesenheit hier auf die Nachbarschaft, auf das Wohnklima vielleicht aus? Nun, die Feuerwehr in Candy hatte ihre Lehren draus gezogen. Man wollte zukünftig da sein. Der Wille sollte da sein, man musste etwas tun. Das kam nicht gut, dass man nichts getan hatte und das war der Feuerwehr auch klar. Und es hat gar nicht lange gedauert, dann passierte, was natürlich auch irgendwann wieder passiert, gerade auch in diesen Ländern, die von Trockenheit sehr geprägt sind, es kam zu einem Großbrand. Das Kaufhaus eine Straße weiter, das größte dort in diesem Stadtgebiet, fing Feuer. Wieder eine ähnliche Situation wie gerade am Anfang der Predigt, aber diesmal noch viel größer diese Geschichte. Viele, viele Menschen versuchen aus diesem flammenden Inferno sich den Weg nach draußen zu bahnen und irgendwie schaffen sie es auf die Straße und warten nun ganz gespannt, was passieren möge. Vielleicht sind sogar die Ersten schon mit dem Wassereimer gekommen, weil sie sagten, wird vielleicht gebraucht. Und die Menschenmenge versammelt sich dort und man wartet, was jetzt passieren wird. Und es dauert nicht lang. Da erschallt plötzlich die Feuerwehrsirene. Und ein großer Löschzug biegt kurz darauf reifenquietschend in die Straße ein und fährt geradewegs auf das Kaufhaus zu. Die Menschenmenge jubelt. Sie applaudiert. Sie sind im positiven Sinn Feuer und Flamme für ihre einsatzfreudigen Feuerbekämpfer. Aber was meint ihr, was passiert? Nun, die Feuerwehr fährt mit dem großen Löschzug durch die Menge hindurch, am Kaufhaus vorbei, so ungefähr 1,5 Kilometer weiter an den großen Stadtteich, Stadtsee von Candy. Dort füllt sie erstmal die Wassertanks auf. Als sie nach ungefähr gefühlten 30 Minuten wieder zurückkommen, war nicht mehr viel zu retten von diesem Haus. Da hast du eine Feuerwehr im Ort, die scheinbar gar nicht so richtig weiß, was zu tun ist. Zu dieser ersten Enttäuschung, dass sie gar nicht erst ausrücken, war nun dieses zweite, sagen wir mal, niederschmetternde Ergebnis dazu oder Erlebnis dazugekommen. Die Feuerwehr ist gar nicht vorbereitet auf ihren Einsatz. Da brennt ein Haus und die füllen erstmal in aller Ruhe ihre Tanks auf. Der ein oder andere schüttelt den Kopf. Auch mir ging es so, als ich diese Geschichte gehört habe. Ja, auch hier wieder, es mag sein, dass wir in unserem europäischen und unserem griechischen Denken und vielleicht auch in Deutschland mit unserem Berichtswesen es manchmal vielleicht auch ein bisschen über die Stränge schlagen, aber hier hätte vielleicht eine Liste mit Eintragungen, wann der Tank genutzt wird, weil man vielleicht gerade mal Wasser braucht, um etwas zu reinigen oder wie auch immer. Hier wäre so eine Liste vielleicht ganz hilfreich gewesen. Vielleicht gab es sie auch und wurde nicht geführt, wie auch immer. Fest steht, mit einem Feuerwehrmann, da verbinden wir einen gewissen Experten, der sich eben auch auf den Bereich Lebensrettung, Brandlöschung und so weiter und so fort auf diese Bereiche ja, ausgebildet sieht und hier auch weiß, was zu tun ist. Aber dann sehen wir einen Feuerwehrmann oder eine ganze Truppe davon, die nicht richtig vorbereitet ist. Aber die Brücke zu uns. Wie ist es denn bei uns im Leben? Sind wir immer so vorbereitet? Vielleicht ist es genau bei euch in der Nachbarschaft so, im Haus. Ihr wisst vielleicht, da ist ein Mensch, der ist gesundheitlich angeschlagen. Man weiß vielleicht auch noch gar nicht ganz genau, wie wird diese Geschichte enden. Wird er es womöglich oder sie es vielleicht gar nicht überleben? Und irgendwie spürt ihr in euch, jetzt ist der Punkt da. Jetzt kann ich hingehen, jetzt sollte ich hingehen. Jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen auch mal zuhören. Was bewegt ihn? Vielleicht hat er genau diese Frage, worauf ich Antworten habe. Vielleicht kann ich ihm ein Stück weit von meiner Hoffnung, die mich stärkt, die mich im Leben antreibt, auch weitergeben. Vielleicht kann ich erzählen, dass es in diesem Leben einen Sinn gibt. Und dass hinter diesem Leben ein ganz großartiger Gedanke steht. Vielleicht kann ich Hoffnung geben. Aber wie es so ist, Montag, Dienstag, Mittwoch, es rennt so schnell die Woche. Endlich Sabbat, mal zur Ruhe kommen. Weil man merkt doch in der Woche, wie schnell der eigene Tank leer ist. Vielleicht habe ich nicht die Zeit gefunden, meinen Tank wieder aufzufüllen. Denn wenn ich es tue, dann bin ich überzeugt und diese Erfahrung durfte ich machen, dass ich mit Gott eigentlich so jeden Boxenstopp im Tank auffüllen gewinnen kann. Denn wenn Gott uns ruft und uns einsetzen will oder wir als Werkzeuge Gottes fungieren wollen, dann öffnet er manchmal noch den Spezialschlauch beim Tank auffüllen. Dann geht das Ganze auch manchmal sehr schnell. Und wenn wir in der Bibel lesen, werden wir das auch sehr oft sehen, wo er das genau so gemacht hat, wo Menschen eigentlich gar nicht mehr konnten, wo sie fertig waren und plötzlich war die Kraft da, etwas zu tun. Lasst uns also hier regelmäßig uns mit Gottes Wort beschäftigen. Lasst uns das Gebet immer wieder suchen. Vielleicht ist eure Gemeinde genau die Gemeinde, die ganz stark darin ist, die Beziehung zu Gott zu bauen. Vielleicht ist eure Gemeinde die Gemeinde, die bekannt dafür ist, im Gebet zu Gott Stärke zu bekommen. Zu wissen, wie man handeln kann, wie Gott einem das auch eingibt, wie wir es aus der Bibel auch sehen. Wie zum Beispiel Jesus handelt, das ist ein Erfolgsfaktor. Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der nüchternen Besonnenheit. Der hier beschriebene Geist, der kann uns auch helfen, Wissenslücken zu überbrücken. Denn diese göttliche Liebe, die kann manchmal Türen öffnen an Stellen, wo wir vielleicht gar nicht das Wissen haben. Was soll das heißen? Das soll auf jeden Fall nicht heißen, dass ich kein Psychologie oder Medizinstudium oder wie auch immer brauche, um Menschen wirklich auch Hilfe zu leisten. Aber es soll auch heißen, dass es eben nicht ein Grund ist zu sagen, das sollen mal nur die Fachleute machen und dann kommt gar keiner, weil gar keiner da ist, sondern ich bin der Einzige, der was machen kann. Jeder Autofahrer weiß, dass er eigentlich handeln muss, wenn ein Autounfall passiert, weil er hat den Erste-Hilfe-Schein. Also er muss etwas tun. Wie oft sind wir schon vorbeigefahren, wenn wir vielleicht was gesehen haben, in der Hoffnung, ein anderer wird es machen. Auch der Samariter war nicht der Erste, der an die Stelle kam, sondern es waren schon zwei andere vorbeigelaufen und haben nichts getan. Es hat also sozusagen fast schon Tradition, nicht der Erste zu sein. Aber ist das eigentlich in dem Gedanken? Wenn ich aus Liebe heraus handeln möchte, dann sollte es nicht den Grund geben, etwas nicht zu tun, sondern ich sollte bereit sein, den Versuch zu unternehmen. Und es ist manchmal eigenartig, was alles so passieren kann, wenn der Geist der Liebe in uns wirkt. Ich war vor ein paar Jahren Zeuge folgender Geschichte. Meine Mädchen, ich habe drei Mädels, die waren im Alter zwischen 4 und 7 Jahren. Und in Frankreich im Urlaub trafen wir an der Küste, am Meer, am Strand, eine Mutter mit 2 Kindern und die Oma war auch noch dabei und irgendwann kamen die Kinder so am Strand miteinander in Kontakt. Problem war, meine Mädchen konnten kein Französisch und die Mädchen da aus Frankreich konnten natürlich kein Deutsch. Trotzdem haben die den ganzen Tag miteinander gespielt. Instinktiv wusste die eine, was die andere braucht. Hier und da kamen sie mal an und fragten meine Frau, was heißt das auf Französisch? Ich bin der französischen Sprache nicht mächtig, aber meine Frau konnte das. Aber das war äußerst selten. Ich glaube, es hat nicht daran gelegen, dass wir denen die Worte dann vorgesagt haben. Die hätten das auch so allein hinbekommen. Das Fachwissen der Sprache war hier nicht vonnöten. Der Instinkt, der ihnen gegeben wurde, war Resultat des Geistes der Liebe, die wir genauso in uns spüren, unsere Entfaltung kommen lassen können, wie das die Mädchen oder die Kinder hier in ihrer Geschichte hatten. Die Vorbereitung besteht aber prinzipiell darin, dass wir unseren Tank immer wieder uns auffüllen lassen durch Gott. Auffüllen mit seinem Geist der Liebe. Nun, wir haben auf der einen Seite die Feuerwehrleute stehen. Und die müssen am Willen und an der Motivation arbeiten, dass sie auch immer wieder ihren Einsatz zeigen können. Und sie müssen vor allem sich auch vorbereiten. Sie müssen sich Wissen aneignen, sie müssen ein paar Handgriffe machen, um ihren Job zu erledigen. Aber wir Christen bekommen hier eigentlich das Wesentlichste von vornherein geschenkt, Gottes Geist. Ohne große Leistung. Einfach nur durch das Leben der Beziehung mit Gott. Aber noch ein weiterer Punkt ist bei der Betrachtung für gerade angebrachte oder angedachte Nachbarschaftshilfe vonnöten. Eine Geschichte, die in Amerika spielt, handelt auch wieder von einem Brand und der Feuerwehr. Wieder gerät ein Haus in Brand und ein Feuerwehrtrupp, ausgebildet, motiviert, bewegt sich auf das Gebäude zu. Fast zeitgleich kommt ein zweiter Feuerwehrtrupp aus dem Nachbarstadtteil an die gleiche Adresse und da man irgendwie nicht ganz so genau klären kann, zu welchem Stadtteil dieses Gebäude gehört, kommt es erstmal zum Disput zwischen den beiden Feuerwehrparteien, weil man erstmal klären will, wer ist denn hier überhaupt jetzt zuständig. Dieser Disput endet in einer Massenschlägerei mit dem Ergebnis, dass das Haus am Ende abbrennt. Vielleicht habt ihr so ähnliche Erfahrungen, vielleicht in kleinen schon gemacht. Da habt ihr vielleicht dann doch vor und ihr spürt den Mut und auch die Liebe, etwas zu tun. Und ihr bereitet euch darauf vor und plötzlich, als ihr so die letzten Handlungen unternehmen wollt, um euer Projekt zu starten, da kommt plötzlich der Nachbar. Der hatte ja schon längst vorgehabt, das Gleiche zu tun und vielleicht ist er auch viel besser geeignet noch als ihr. Der Nachbar und du, die ihr vielleicht aus dem gleichen Haus, vielleicht aus der gleichen Gemeinde seid, geratet plötzlich aneinander. Auf Rede folgt Gegenrede, auf Antrag folgt Ablehnung. Es kocht so ganz schön hoch. Wie gehen wir denn damit um? Das Haus brennt so schön vor sich hin und wir diskutieren erstmal in aller Ruhe, was man vielleicht tun könnte und wer das Ganze tun sollte. Was passiert? Das Haus brennt ab. Und dann? Einfach mal ganz schnell wieder mal ein neues aufbauen? Ich musste leider in der Vergangenheit auch schon erleben, dass Gemeinden daran kaputt gegangen sind. Die haben sich getrennt. Da ist nichts mehr mit gemeinsamem Haus aufbauen. Und jeder war überzeugt, das Richtige zu tun. Was also tun, wenn wir etwas als Christen tun wollen? Was, wenn wir es genau wissen und dann kommt der andere? Ich glaube, übertragen könnte so eine Geschichte wie von der Feuerwehr als mahnendes Beispiel auch in der Bibel stehen, denn das ist kein gutes Beispiel gewesen. Die Feuerwehrleute wussten, was zu tun ist. Sie haben es nicht getan. Stellen wir uns mal vor, die wären beide gemeinsam diesen Weg gegangen, vielleicht hätten sie in der Hälfte der normalen Zeit das Haus gelöscht. Also mathematisch wäre es ja möglich. Aber nein, stattdessen haben sie sich behindert. Es ging um Zuständigkeiten. Und diese Zuständigkeiten, das habe ich auch wie in Kirchen, aber auch in Vereinen schon erlebt, werden manchmal zu ausführlich diskutiert. Und manchmal heißt es dann, das ist meine Aufgabe. Das ist doch meine Sache. Was will der denn jetzt machen? Woher nimmt der sich jetzt das Recht? Und man merkt auf einmal, dass man völlig falsch argumentiert. Es geht gar nicht mehr um die Sache. Es geht um meine Sache. Es geht um das Recht. Aber Recht nehmen und bekommen, das hat nichts mit Liebe zu tun. Geduldig sich in den Dienst Christi zu stellen, heißt eben auch mal den anderen gewähren lassen. Ganz ehrlich, mir fällt es auch sehr schwer. Und gerade im Zusammenhang mit dieser Predigt kommt mir diese Überlegung im Alltag immer wieder. Da stehst du am Sabbat da vorne und erzählst das. Und jetzt bist du genau in der gleichen Situation. Ich kann euch nur wünschen und für euch hoffen, dass dieser eine Satz oder diese Begebenheit aus der Predigt vielleicht ein bisschen auch bei euch drin bleibt, wenn ihr ähnliche Situationen manchmal erlebt, wie ich das habe. Sich selbst mal zurücknehmen. Vielleicht die Gemeinde des Gebets zu sein, für den anderen zu beten, ist nämlich eine Sache, wo ich dann sage, ich gebe das Ganze gerade ab, ich gebe das an Gott. Ich stelle mich nicht in den Konflikt jetzt mit Bruder X oder Schwester Y, ich bete für sie, dass Gott ihr jetzt den richtigen, die richtige Weisheit und auch die richtige Kraft gibt. Und ich verlasse mich darauf, dass Gott das auch tut. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme. Wenn ich es schon nicht schaffe, mich neben dem Bruder oder hinter die Schwester zu stellen und zu sagen, ich bin bei dir, ich helfe dir. Aber oftmals läuft es anders. Oftmals meint man, dass man für eine bestimmte Sache, für ein bestimmtes Anwendungsgebiet jetzt hier den Geist bekommt und jetzt handeln möchte. Und dann fühlt man so diesen Drang, jetzt muss ich aber los, am besten umarme ich meinen Beneficiary, meinen Begünstigten oder meine Nächsten so dolle, um ihnen zu zeigen, wie richtig lieb ich ihn habe. Und ich erdrücke ihn vielleicht sogar dabei. Eine Situation, wo ich vor Kraft so strotzend mich in dieses Projekt hineinbegebe, kommt ausgerechnet dieser Nachbar. Und der sagt mir dann erstmal, dass das falsch ist oder dass er das ganz anders machen würde. Und ich entgegne ihm vielleicht, hey, ich wollte doch gerade Liebe verhandeln. Und dann merkt man so, wie es mit einem vielleicht ein bisschen durchgeht. Wie schnell nennen wir heute andere Spinner? Du spinnst wohl, mir jetzt hier rein zu grätschen. Und schon ist es vorbei. Die Liebe, die ich gerade gespürt habe, genau dieses Gefühl, genau diese Kraft, stecke ich plötzlich auch noch genau in diesen Konflikt. Und plötzlich geraten zwei Leute aneinander, die eigentlich aus einem ähnlichen Beweggrund handeln wollten, wie ich selber. Wie der eine, wie beide gemeinsam. Fast schon benebelt von diesem Gefühl, liebevoll miteinander umzugehen. Fehleinschätzend, überschätzend die Kraft, die ich gerade in mir spüre, gerate ich in diesen Konflikt. Aber in diesem Text steht, Gott hat uns nicht den Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe. Und da steht am Ende, und der nüchternen Besonnenheit. In manchen Übersetzungen steht es ein bisschen anders, aber der Inhalt ist der gleiche, der nüchternen Besonnenheit. Der Geist der nüchternen Besonnenheit, wenn also Gottes Geist wirklich in uns zum Empfachen kommt, dann werden wir nüchtern und besonnen auch reagieren, wenn der zweite Feuerwehrtrupp aus der Nachbarstadt, aus dem Nachbarstadtteil erscheint. Da werden wir nüchtern und besonnen reagieren, wenn uns der Nachbar auf der Straße die Vorfahrt nimmt. Und das ist genau das, was uns nämlich Gott dann schenkt. Gerade dann, wenn Widerstände aufkeimen, sollten wir darauf achten, ob wir auch Gottes Geist in Veränderung in uns haben wirken lassen. Es gibt aber noch einen letzten logischen Punkt in der Geschichte. Ich war ungefähr 7 oder 8 Jahre alt, als ich mit meiner damaligen Kinderhortgruppe ins Kino gegangen bin. Und es kam ein Film über die Feuerwehr. Folgender Inhalt, vielleicht kennt der ein oder andere diese Geschichte auch. Die Feuerwehr trifft sich in ihrem Einsatzquartier, in ihrem großen Versammlungsraum, man stellt die Kaffeemaschine an, man kippt sich gerade irgendwie den Kaffee ein und möchte gerade daran trinken oder davon trinken, als es plötzlich Alarm gibt. Der Hauptmann der Feuerwehr geht ran, versteht, oh, wir müssen helfen, da brennt ein Haus, und die ganze Truppe macht sich auf den Weg und versucht, an diese Feuerstelle, an diesen Brand zu kommen, heranzufahren. Und es gelingt auch der Gruppe, innerhalb kurzer Zeit dieses Feuer zu löschen. Die alte Dame, die versehentlich dort das Feuer entfacht hat, ist natürlich happy. Die Feuerwehrleute fahren zurück. Alles ist toll, alles ist super. Man hat einen guten Dienst geleistet. Und man setzt sich wieder schön gemütlich auf die Couch, auf das Sofa, auf den Sessel, wie auch immer. Und man greift zur Tasse Kaffee, und in dem Moment aber wieder eine ähnliche Situation. Wieder Notruf. Der Hauptmann versammelt seine Truppe. Es geht wieder los. Diesmal ist ein Kind im Eis eingebrochen. Mit zwei langen Leitern schafft es ein Feuerwehrmann, dieses Kind aus diesem Eis zu befreien. Und nach erfolgreichem Einsatz ein ähnliches Bild wie nach der ersten Geschichte. Man kehrt zurück. Wieder macht man es sich gemütlich. Man denkt so, boah, toll, will gerade so zur Kaffeetasse greifen. Dahin sehe ich nicken, wahrscheinlich die Geschichte bekannt, wieder gibt es Alarm. Wieder muss die Truppe ausrücken. Diesmal ist ein Baum umgestürzt. Mit schwerem Gerät schafft man es, diesen Baum irgendwie von der Straße zu befreien und von der Straße runterzuholen, die Straße frei zu machen. Und wieder ist ein Einsatz erfolgreich. Man kommt zurück, und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, das hat Zeit gekostet. Der Arbeitstag war wahrscheinlich rum. Nun endlich kommt man zur Ruhe, nun endlich kann man Revue passieren lassen, was eigentlich heute passiert ist, was an diesem Tag passiert ist, und man greift zur Tasse Kaffee und freut sich darüber und merkt auf einmal, oh, der Kaffee ist kalt geworden. Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Warum diese Geschichten heute von der Feuerwehr? Es geht eigentlich in Bezug um unsere Hilfeleistung, um unser Leben als Christen. Es geht darum, wie wir eigentlich in unserem Leben zum erfahrbaren Segen werden können. Es geht darum, was soll uns Lebens- und Handlungsantrieb sein? Gott macht uns hier ein Geschenk, nämlich seinen Geist. Und wenn wir diesen Geist in uns tragen, dann werden wir auch immer wieder den Wunsch verspüren, uns in seinen Dienst zu stellen. Denn durch diesen Geist der Kraft wird der Wille gezeugt, etwas zu tun. Christliche Hilfeleistung ist aber auch eine Sache des Wissens und der Vorbereitung. Aber unsere Vorbereitung sollte immer damit beginnen. Und es sollte Kernpunkt sein, dass wir uns jeden Tag immer wieder den Tank auffüllen lassen von Gott. Jeden Morgen, jeden Abend, immer wieder, wenn wir Zeit zwischendurch haben. Das hat etwas nicht nur Motivierendes, das hat regelrecht etwas Beflügelndes, wenn wir das in unserem Leben immer wieder zur Prämisse machen. Erfolgreiche christliche Hilfeleistung ist aber auch eine Sache der Geduld und des liebevollen Miteinanders. Wenn ich mich nicht geduldig und liebevoll im Umgang mit anderen Menschen zeigen kann, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn ich hier und da gegen Wände laufe oder mich am Ende in Konflikten verliere mit eigentlich Gleichgesinnten. Gott schenkt uns hier den Geist der nüchternen Besonnenheit. Aber er schreibt hier auch nicht von drei Geistern. Er schreibt hier von einem, von seinem Geist, und die Predigt sollte auch ein bisschen zeigen, dass wenn wir diesen Geist in Vollendung in uns wirken lassen, wir so manchen Brand in unserer Nachbarschaft direkt oder indirekt löschen werden. Entweder durch Eigenengagement oder durch Mithilfe anderer, die gerade ihren Dienst tun wollen. Und für eine erfolgreiche christliche Hilfeleistung ist jeder Tag ein guter Tag. Immer wieder bieten sich neue Herausforderungen. Diese eine Chance, die gibt es nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, es immer wieder zu tun. Und wir sollten in dem Fall auch zeigen, dass wir nüchtern und besonnen sind und dass wir nicht sagen, das ist meine Chance, das muss ich jetzt unbedingt tun und uns in den Mittelpunkt der Tat stellen, sondern immer noch den Zweck sehen vor Augen und schauen, wie wir es tun können, auf dass wir immer wieder die Erfahrung machen. Das wünsche ich uns allen, dass bei uns regelmäßig aufgrund von solchen kurzen Hilfseinsätzen, es kann mal kurz die Hilfe sein, wenn die Nachbarin, der Nachbar das Auto gerade entlädt. Das kann auch mal kurz das offene Ohr sein. Vielleicht sogar das Stück Schokolade, was wir heute hatten in der ersten Stunde. Solche Sachen. Habt regelmäßig den Mut, euch zu betätigen, auf das bei euch regelmäßig zu Hause auch, von mir aus der Tee, Kaffee, was auch immer ihr zu Hause warm trinken wollt, kalt werden möge. Gott segne uns alle dabei. Amen. Ich möchte mit euch beten. Vater im Himmel, hab Dank dafür, dass du uns so reich beschenkst. Du hast uns dieses Leben gegeben, du hast uns hier auf diese Erde gestellt und du hast uns deine Hand immer wieder ausgestreckt. Und obwohl wir sie als Menschen mehrmals weggeschlagen haben, hast du uns durch deinen Sohn Jesus Christus die Tür wieder völlig neu aufgemacht. Und du hast uns darüber hinaus auch deinen Geist geschenkt. Und diesen Geist zu spüren und diesen Geist auch in Tat umzusetzen, darum bitten wir dich. In unserem alltäglichen Leben, in den Situationen, wo wir gebraucht werden, wo uns manchmal der Mut fehlt, lass uns da diese Kraft in uns zur Kenntnis nehmen und lass uns da anfangen zu wirken. Dass unser Herz überkomme und dass wir weitergeben können, deinen Geist der Liebe und die Menschen, die diesen Geist auch brauchen. Und lass uns dann, wenn es manchmal vielleicht auch zu Konflikten kommt, wenn wir darüber reden, was wir tun sollen, vielleicht auch als deine Gemeinde, als Gemeinschaft, lass uns da immer wieder auch spüren, dass du uns die nüchterne Besonnenheit schenkst. Dass wir wissen, dass wir gemeinsam zu deinem Werkzeug werden und dass es hier nicht um Banalitäten oder um Sachen geht, wo wir uns in den Mittelpunkt stellen, sondern dass es um das große Ganze geht, was du von vornherein für uns geplant hast. Lass jeden von uns spüren, dass wir alle einen Teil dazu beitragen können, und zeig uns den Weg, wie wir es auch wirklich realisieren können. Das alles legen wir in deine Hände, auf dass wir auch für andere Menschen zum erfahrbaren Segen werden können und sie sehen, wie großartig du, Herr, bist, auf dass wir dich verherrlichen können. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.